GFF Praxistalk, der Podcast für Glas- und Fensterprofis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des GFF Praxistalks. Ich bin Holger Dirks, der Chefredakteur der GFF. Mein heutiger Gast, Jochen Grönegräß, ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Flachglas in Troisdorf in Nordrhein-Westfalen. Habe ich das richtig ausgesprochen, Herr Grönegräß?
Ganz richtig, ja, genau.
Herzlich willkommen hier beim Podcast. Schön, dass Sie da sind und sich Zeit nehmen. Herr Grönegräß, es geht um ein Thema, das den Verband und Sie auch im Speziellen schon eine ganze Weile beschäftigt und perspektivisch auch noch eine Zeit lang beschäftigen wird. Das ist das Thema Flachglasrecycling, um ganz genau zu sein. Das Flachglasrecycling, Herr Grönegräß, gibt es schon eine ganze Weile. Es gibt bei Ihnen auf der Webseite auch ein Factsheet dazu. Da steht zum Beispiel an erster Stelle, 96% aller Flachglasscherben werden recycelt. Aber Herr Grönegräß, da sind wir schon eigentlich beim Thema. Das ist eigentlich ein guter Wert, aber dabei kann es nicht bleiben. Die Menge muss einfach perspektivisch steigen, weil eben auch der Bedarf steigt auf der anderen Seite, um eben CO2-armes Flachglas herzustellen.
Ja, natürlich, genauso ist es. Hallo Herr Dirks, erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, darüber zu reden heute. Ja, wir sind natürlich da bei diesem Factsheet mit der positiven Nachricht eingestiegen mit den 96%. Das ist ja auch so, nur 4% gehen auf die Deponie. Wir haben da ja schon vor etlichen Jahren eine Studie machen lassen, die hat das IFT Rosenheim zusammen mit einer Fraunhofer Gesellschaft für uns durchgeführt. Wir sind übrigens auch im Moment dabei, die zu aktualisieren, also im nächsten Jahr, wenn wir da neue Zahlen haben, von denen ich aber nicht denke, dass die um Größenordnung anders ausfallen. Im Moment arbeiten wir also immer noch mit denen. Und das ist, wie gesagt, die gute Nachricht. 96% recycelt, nur 4% gehen auf die Deponie. Die schlechte Nachricht ist, und das ist die große Herausforderung, Sie haben es angesprochen, dass nur ein geringer Anteil, nämlich am Ende, wenn man die gesamten Mengen betrachtet, 19% aller Scherben, die im Jahr anfallen, im Sinne eines Closed Loop in die Floatwannen zurückgehen. Und das ist natürlich genau das, was die Floatglashersteller haben wollen. Ist auch immer so die erste Botschaft, die man dazu sagen muss in dieser Diskussion. Wir werden ja oft angesprochen, so die Floatglasindustrie müsste sich endlich mal bewegen und müsste endlich mal anfangen zu recyceln und darüber nachdenken, dass man doch mal Scherben einsetzen muss. Das tut sie natürlich schon lange und mittlerweile ist das ja auch voll in der öffentlichen Diskussion angekommen, auch in der Kundendiskussion. Die ist natürlich händeringend auf der Suche nach sauberen Scherben. Es kursiert immer diese Faustregel, eine Tonne Scherben spart 1,2 Tonnen Rohstoffe, am Ende 600 Kilo CO2 aus den Rohstoffen und vor allen Dingen 10% mehr Scherben sparen eben auch 2 bis 3% Energieeinsatz in einer Float-Anlage. Und das ist ja auch klar, energieintensive Industrien seit der ganzen Energiediskussion infolge des Kriegs gegen die Ukraine hat das natürlich nochmal eine neue Dimension gewonnen und wollen die nochmal noch verzweifelt, hätte ich fast gesagt, sind die auf der Suche nach mehr sauberen Scherben, die aber am Markt für die Floatglasanlagen einfach zu wenig zur Verfügung stehen, weil zu viel in andere Anwendungen geht. Allen voran Behälterglas. Da haben wir immer die Diskussion, wenn jetzt der Kollege von der Holzglasindustrie hier säße, würde er sagen, das ist ja auch Recycling, ist ja kein Downcycling. Aber ich denke, im Sinne des Closed Loops ist es natürlich klar, dass das Ziel ist, das Produkt so lange wie möglich auf derselben Ebene zu halten im Recycling. Also das wäre ganz klar das Ziel natürlich, mehr Float wieder, mehr Scherben wieder zurück in die Floatanlagen zu kriegen.
Die Glastec ist gerade zu Ende gegangen in Düsseldorf. Da gab es natürlich auch dieses Thema CO2-reduziertes Flachglas bei mehreren Herstellern, bei mehreren Ausstellern, die eben Produkte gezeigt haben. Saint-Gobain hat den ersten Aufschlag gemacht mit dem ORAE. Andere sind nachgezogen. Die CO2-Bilanz geht dann drastisch nach unten, je mehr Recyclingmaterial ich natürlich einsetze. Das ist der eine Ansatz. Und der zweite Ansatz ist eben, dass man erneuerbare Energien einsetzt, um eben das Glas zu gewinnen in der Herstellung, das Gemenge damit zu erhitzen. So, erneuerbare Energien, das kann ich mir aufbauen. Das ist eigentlich nicht das Problem. Entweder habe ich Dienstleister oder ich baue mir selber Windparks und Photovoltaikanlagen auf. Das ist eigentlich nicht das große Problem. Das ist ein Invest. Na klar, ich muss es organisieren, aber das ist eigentlich zu machen. Aber Herr Grönegräß, und nicht das Letzte, deswegen sprechen wir. Also beim Flachglasrecycling ist es eben nicht so, dass ich einfach sagen kann, okay, ich baue mir einen Zeithorizont auf. Ich will so und so viel Prozent erreichen über die nächsten Jahre. Und dann vertraue ich ein bisschen auf den Markt und Dienstleister. So einfach ist es eben nicht. Da müssen wir mit anderen Zeithorizonten arbeiten. Ob man jetzt die Zeit hat oder nicht, je nachdem, aus welcher Perspektive man kommt, wäre es natürlich wünschenswert, dass man sagt, also wir machen da Quantensprünge und in 5 Jahren haben wir dann das verdoppelt und verdreifacht. Aber so einfach wird es, glaube ich, nicht gehen. Aber die Frage ist natürlich, was kann man machen? Gibt es vielleicht auch gerade das ist auch ein Ansatz zum Beispiel des Nachhaltigkeits-Awards, den der Verband jetzt ausgelobt hat. Bis Weihnachten 2024 läuft es noch. Und ich habe mir mal gerade den Wettbewerb auch nochmal angesehen. Tatsächlich geht es auch darum, also auf der Produktebene wird auch prämiert, wenn ich eben innovative Herstellungsverfahren einsetze und Schrägstrich Recycling.
Der Nachhaltigkeits-Award hat natürlich ein bisschen breiteren Fokus, den wir da jetzt ausgelobt haben. Der wendet sich ja nicht nur in Anführungszeichen an Floatgashersteller, sondern auch an Verarbeiter. Das Thema Nachhaltigkeit liegt natürlich über das Recycling von Scherben im engeren Sinne, über das wir heute hier sprechen, hinaus sowieso in der Luft, das ist ja klar. Deswegen ist das auch nur ein Teil der Einreichungen. Da verrate ich aber noch nichts Großes drüber, denn wir werden im nächsten Jahr beim Glaskongress diesen Award vergeben. Und bis dahin wird es auch noch weitere Einreichungen geben. Bin da sehr gespannt drauf. Also da geht es nicht nur darum, das Thema Floatglas und oder nur den Scherbeneinsatz den höheren anzureizen. Nicht ganz so stehen lassen möchte ich das, was Sie eben gesagt haben, Herr Dirks, über die Sache mit dem Energieshift bei der Floatglasindustrie. Da ist die Industrie sicherlich anderer Meinung. Also das ist nicht ganz trivial. Es ist nicht damit gemacht, dass man sagt, jetzt hole ich mir einen Energiedienstleister und dann sage ich so, jetzt stellen wir das Ganze bitte mal um von Gas auf Strom, denn Strom ist der Energieträger der Zukunft. Wir kennen diese ganze Wasserstoffthematik mit dem grünen Wasserstoff und davon wird sehr, sehr viel gebraucht werden. Allein bestimmte Industriezweige wie die Chemie werden mehr davon brauchen, als heute in ganz Deutschland zur Verfügung steht. Der Hochlauf von solchen Sachen ist nicht trivial und dann kommen prozessbedingte Eigenheiten bei der Glasproduktion auch dazu. Das hat auch Auswirkungen auf die Qualität, womit sie so einen Brenner da anfeuern. Das muss man alles erstmal in den Griff kriegen. Aber richtig ist natürlich, dass das ein Bestandteil der von Ihnen auch angesprochenen CO2-ärmeren Gläser ist, CO2-reduzierten Gläser, die einige Hersteller explizit als solche vermarkten. Natürlich sind alle Float-Hersteller auf dem Weg, ne, die Energieträger umzustellen. Das sind schon große Investitionen, die ja zum Teil auch gefördert werden. Müssen sie auch, sonst sind solche Investitionen nicht zu stemmen. Ne. Stabile Förderkulisse nochmal als Stichwort im Hintergrund, wobei politische Stabilität im Moment natürlich so eine Frage für sich ist und die damit einhergehenden Förderbedingungen ist dann natürlich ein ganz wichtiges Thema. So, aber bei den Produkten, die so vermarktet werden, ist natürlich zum einen die CO2-ärmere Befeuerung der Wannen Thema, zum anderen eben tatsächlich der höhere Scherbeneinsatz. Und da möchte ich auch nicht verhehlen, wenn Sie mich darauf ansprechen, dass ich die Vermarktung solcher Produkte auch ein bisschen kritisch sehe, weil das ist eine Marketingaktivität, dazu hat der Hersteller jedes Recht. Aber damit zu werben, dass man jetzt das Ziel hat, 50, 60, 70% Scherben in sein Float einzusetzen, das ist ein hehres Ziel. Allein, wir wissen ja aus den Mengenanalysen, die wir haben, die ich vorhin angesprochen habe, und wir haben valide Zahlen. So viel Scherben gibt es nun mal gar nicht auf dem Markt. Also wenn Sie das zueinander in Verhältnis setzen, wie viel Glas im Jahr produziert wird, und was als Flachglasscherben überhaupt zur Verfügung steht, sowohl aus dem End of Life, also dem Post-Consumer-Bereich, als auch aus dem Pre-Consumer-Bereich, also der Verarbeitung, dann ist das beides zusammen nur insgesamt ungefähr ein Drittel von der neu in den Markt gebrachten Glasmenge. Und die Zahlen, die wir eben gesagt haben, beziehen sich auf dieses Drittel. Also von diesem Drittel wiederum gehen nur 19% in die Float-Anlagen. Aber selbst wenn es jetzt gelingen würde, all das, was in Mineralwolle und sonst wohin geht, komplett für die Floats zurückzukriegen, wären wir halt immer noch nur bei 30% und nicht bei 50, 60 oder 70. Die gibt es halt nicht auf dem Markt.
Man sieht, da ist doch noch einiges zu tun. Prozesse müssen sich ändern, Herstellungsweisen müssen sich ändern. Da muss man mit einem Horizont schon eher Richtung 10 Jahre, Herr Grönegres, ohne da jetzt was definieren zu müssen. Also das sind wirklich langfristige Schritte, die man da macht. Die Industrie, Sie haben es angesprochen, klar, Die sagen, sie haben immerhin diese Produkte, weil der Markt tendenziell das einfach abfordert, im Trend sozusagen zum nachhaltigen Bauen, um auch einfach mal einen CO2-Abdruck eines Bauvorhabens errechnen zu können. Geht der Trend ja sowieso dahin, dass das eben auch ermittelt wird für die Produkte und dann kann ich das aufaddieren und irgendwann habe ich dann mal die CO2-Bilanz für das Bauvorhaben stehen. Was dann zum Beispiel bei großen Investitionen eine gewisse Größe haben, dann schon auch wieder wichtig ist, wenn es um die Finanzierung dieses Vorhabens geht. Da wird schon drauf geguckt von den Investoren oder auch von den Kreditgebern, sprich Banken. Also man ist ein bisschen zum Erfolg verdammt, Herr Grönegrest, sozusagen das Mögliche möglich zu machen.
Ja, natürlich. Also vor diesem Hintergrund haben diese Produkte und dass man sie als solche vermarktet, natürlich auch ihre Berechtigung. Das ist ja klar. Es gibt eine Nachfrage danach und das trägt ja auch dazu bei, nochmal Awareness für das ganze Thema zu schaffen und das populärer zu machen. Dagegen ist ja auch gar nichts zu sagen. Ich finde es nur immer wichtig, eben auf die Gesamtbetrachtung zu gucken. Und das sind auch Vorstellungen, die uns eben auch immer wieder begegnen, so auch von Seiten einschlägiger Organisationen, die auch Umweltzertifizierungen machen, die so in die Richtung gehen, na ja, also morgen ist alles Kreislaufwirtschaft, ja, wir sind auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft und das sind bloß noch ein paar ökonomische Hindernisse, die dem entgegenstehen. Und das ist aber eine Frage der Zeit, dass wir die überwinden werden und dann ist morgen alles Kreislauf. Das kann schon aus den gerade genannten Gründen nicht gehen. Übrigens bei Gebäuden allgemein, das liegt ja jetzt nicht am Glas, sondern es liegt daran, dass Gebäude nun mal lange stehen. Und die Baustoffe deswegen sehr lange darin gebunden sind. Das ist eben was anderes als schnell drehende Konsumgüter wie Glasverpackungen, ne? Deswegen ist das bei allen anderen Baustoffen auch so, dass das, was aus dem Bestand, ne, Stichwort Urban Mining, muss so große Hoffnung reingesetzt werden. Ich will jetzt nicht kleinreden oder schlechtreden damit. Also natürlich muss man sich darum kümmern und muss diese Potenziale angehen. Ich will nur sagen, die Hoffnung, dass das leicht zu heben ist, dass das morgen, übermorgen oder auch in den 10 Jahren, die sie eben mal in den Raum gestellt haben, 100% werden. Das kann rechnerisch nicht funktionieren, weil die Mengen gibt es nicht. Umso mehr muss man natürlich die nutzen, die es gibt. Das ist völlig klar.
Ich sprach von der Glastech. Ich war beim Maschinenbauer, habe mir dort eine Maschine vorführen lassen, die dort Premiere hatte, jetzt an eine Firma in den Niederlanden geht, an ein Recyclingunternehmen. Die Anlage wurde speziell entwickelt, um eben Isolierglaseinheiten in ihre einzelnen Bestandteile wieder zu zerlegen, sodass ich eben diese Sortenreinheit bekomme, zumindest schon mal die Verglasung vom Randverbund trenne. Und dann sozusagen die Verglasung per se erstmal habe, dann weiß ich natürlich immer noch nicht, was für einen Wert hat diese Verglasung etc. Aber ich habe zumindest schon mal einen Container, sage ich jetzt mal, wo zumindest dann das Flachglas sortenrein ist und ich kann dann die nächsten Schritte gehen. Das fand ich sehr ermutigend, dass da schon ein Aufkleber von diesem Recycler aus den Niederlanden drauf war. Und habe mir dann auch sagen lassen, dass tatsächlich in den Niederlanden im Vergleich zu Deutschland oder zumindest, das ist jetzt meine Frage, es hieß sinngemäß, wir sind da schon deutlich weiter als Deutschland, was das angeht. In den Niederlanden ist das so. Und was wird da gemacht, was hier nicht geht, sage ich jetzt mal.
Da werden wir natürlich öfter darauf angesprochen. Interessant ist, dass es da eine Organisation gibt, die auch von den Kollegen, die ich auch ganz gut kenne im Übrigen, wir haben einen ganz guten Austausch, vom niederländischen Verband betrieben wird. Die haben eben ein eigenes Unternehmen dafür, eine eigene Organisation, Flaglack Recycling Nederland, deren Aufgabe genau das ist, eben das Recycling zentral zu organisieren. Also im ganzen Land stehen Container, sowohl bei den Verarbeitern als auch an Sammelpunkten, wo Endverbraucher am End of Life eben Flachglas zurückgeben können. Und dann wird das Recycling organisiert, wobei natürlich ab da auch nichts anderes passiert, als es in Deutschland passiert. Das heißt, da sind Recyclingunternehmen tätig, die dann auf den bekannten Wegen, so wie es bei uns auch läuft, dass die Flachglasscherben wieder einer Verwendung zuführen. Und übrigens tatsächlich auch keiner anderen Verwendung zuführen. Also insofern muss ich die Frage mit, läuft es in den Niederlanden besser als bei uns? Klar vernein. Wir kennen die Zahlen und interessanterweise, wenn Sie sich das angucken, was daraus wird, wie die Verwendung der Scherben tatsächlich ist, dann ist die unterm Strich in den Niederlanden kein bisschen anders als bei uns. Das ist fast auf den Prozentpunkt das Gleiche. Wenn es ein oder zwei Prozentpunkte Unterschiede gibt, dann gibt es sogar bei uns mehr Closed Loop, also mehr Verwendung wieder zu Floatglas als bei den Kollegen in Niederlanden, was jetzt auch damit zu tun haben mag, dass in den Niederlanden nun mal zufällig keine Floatglasanlage steht und bei uns schon. Insofern also auch mit den Transportwegen. Aber es gibt, und das finde ich nicht zu unterschätzen und das beschäftigt uns auch ziemlich, es gibt eben diese zentrale Organisation In Deutschland haben wir ja die Lage, dass es zentrale Organisationen für das Recycling im Fensterbereich gibt. Ja, auch das wird uns oft als leuchtendes Beispiel sozusagen vorgeführt. Mit denen sind wir auch intensiv im Gespräch, weil wir uns da wirklich auch eigene Gedanken machen, ob wir nicht sowas auch machen müssen, sozusagen ein Etikett drauf machen, ja. Aber das ist jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert. Das sind wirklich Überlegungen, die noch ziemlich im Anfangsstadium bei uns sind. Ob man nicht so eine Organisation, die eben die Aufgabe hat, Kommunikation für das Thema Recycling zu machen, segensreich auch in Deutschland fände und haben sollte fürs Glas. Es gibt, ist ja bekannt, es gibt Revindo fürs Kunststofffensterrecycling, es gibt AOF fürs Alufensterrecycling. Die haben alle Gründungsgeschichte. Ja, da war irgendwann die Not groß und man musste was tun. Die Situation, die wir haben, wie gesagt, beim Glas in Deutschland ist ja gar nicht so schlecht. Es ist auch nicht schlechter als bei den Kollegen in den Niederlanden. Aber wir haben nicht diese zentrale Organisation, die auch die Aufgabe hätte, da Kommunikation für zu machen über unsere Möglichkeiten als Verband hinaus. Können jetzt mir immer nicht verkneifen, da dazu zu sagen, dass in den Niederlanden auch ein Gesetz gibt mittlerweile, ne, dass jeder neu verkaufte Quadratmeter Isolierglas mit einer Abgabe belegt wird. Das sind im Moment noch 30 Cent. Ich glaube, Mitte nächsten Jahres wird das auf 40 Cent steigen. Rechenbeispiel: In Deutschland werden im Jahr 24 Millionen Quadratmeter Isolierglas verkauft. 24 mal 40 Cent wären 9,6 Millionen. Wenn wir die zur Verfügung hätten für die Gründung und den Betrieb einer Organisation, die Marketing und Kommunikation für mehr Flachglasrecycling macht, da könnte man allerhand mit anstellen. So ein Gesetz haben wir aber nicht. Ein paar Worte zum anderen Aspekt Ihrer Frage gerade, die Trennung und das, was da jetzt als Trenntechnik auch auf der Glasdeck vorgestellt worden ist. Das habe ich mir natürlich auch sehr interessiert angeguckt. Und ich bin auch überzeugt, dass das letztlich genau der richtige Weg ist. Denn wir führen ja ganz viele Gespräche dazu. Das ist ja letztlich die Kernfrage. Wie kann man diese Situation, die wir gerade nochmal analysiert haben, jetzt verbessern? Wie kann man mehr Scherben im Closed Loop zuführen? Und wir kommen immer wieder zu dem Punkt, das sagen uns auch die Recycler, wenn sie mal zu so einem Recycler gehen und sich angucken, wie das wirklich läuft. Das haben wir auch alles schon mehrfach getan. Wir sind da wirklich auf vielen Fronten im ganz engen Austausch. Dann ist der Ablauf des Glasrecyclings im, das müssen wir wieder unterscheiden, im Post-Consumer-Bereich, also am End of Life des Produktes, eben unzureichend nach wie vor. Der ganze Bereich Pre-Consumer-Recycling ist eigentlich sehr zufriedenstellend gelöst in Deutschland. Das geht im Grunde 100% zurück. Und da kann man auch die Scherben ja mit relativ vertretbarem und geringem Aufwand sauber halten. Solange aber das Post-Consumer-Recycling auf den kurzen Nenner gebracht so läuft, wie es heute läuft, wird es uns nicht gelingen, den Anteil von Closed Loop, von mehr Scherben fürs Flachglas wieder hochzukriegen. Was daran liegt, dass es so läuft, wie es läuft. Es wird erstmal alles in einen Container geschmissen, entweder das ganze Fenster. Bestenfalls wird vielleicht das Isolierglas noch ausgeglast aus dem Fenster, dann wird das ganze Isolierglas in den Container geschmissen. Und dann haben sie Scherben und Randverbund drin und Fenster drin. Und das wird ja jetzt auch alles nicht unter Reinraumbedingungen weiter behandelt, sondern das liegt auf dem Boden und da wird mit dem Radlader reingefahren. Und was einmal diesen Verschmutzungsgrad hat, das kriegen sie wirtschaftlich nicht mehr mit allen Methoden, die es da gibt. So läuft es ja, das wird dann wieder auseinandersortiert, ne? Dann wird wieder nach Glas und Fremdstoffen getrennt. Und das kriegen sie eben wirtschaftlich nicht mehr auseinandersortiert in eine Qualität, die es erlauben würde, da wieder Flot draus zu machen. Und das heißt eben, der Königsweg ist natürlich, sauberes Glas wieder am End of Life auch rauszugewinnen. Also zum Beispiel so, dass man es aufschneidet mit so einer Maschine. Und dann aber durch den ganzen Prozess das weiter sauber handelt.
Dass man vielleicht dann auch zertifizierte Prozesse hat bei dem Recycler, der dann dafür Sorge trägt, dass eben nicht der Radlader oder was auch immer, dass dann zum Beispiel große Mulden benutzt werden, wo vorher Sand drin war und solche Dinge.
Zum Beispiel, also diese ganze Zertifizierung könnte natürlich auch eine sinnvolle Tätigkeit so einer Organisation sein, über die ich gerade rede, ne? Also bei den Fenster-Recycling-Organisationen, bei Revindo zum Beispiel, ist das ja so beim Kunststofffenster, dass die auch solche Zertifizierungsaufgaben machen. Aber natürlich ist am Ende die Frage, wer bezahlt's, ne? Also der Prozess ist natürlich aufwendiger. Die niederländischen Kollegen haben da jetzt ein Beispiel vorgestellt auf der Glasdeck. Auch von einem Unternehmen, das dann am Ende daraus recyceltes Isolierglas macht, also die gewonnenen Scheiben wiederverwendet und die remanufactured sozusagen aus den gewonnenen Scheiben. Jetzt reden wir also nicht über Scherben und wieder Floatglas, sondern jetzt reden wir über Wiederverwendung der getrennten Scheibe. Das ist natürlich nach dem Recycling eigentlich die noch höherwertige Verwendungsstufe wieder am End of Life. Da gibt es halt ein Unternehmen, das das präsentiert hat, die machen das und die verkaufen dann dieses remanufacturierte, wenn das sprachlich korrekt ist, also dieses wieder aus dem alten Glas neu zusammengebaute Isolierglas. Übrigens zu einem höheren Preis als neues Isolierglas. Ja, das sind natürlich die typischen Fragen dabei. Findet sich jemand, der das kauft und dann auch noch für mehr Geld als eine neue Scheibe? Während wir andererseits Diskussionen haben, nur um da mal so dran zu erinnern, um solche Sachen, die gute, alte, bewährte, sogenannte visuelle Richtlinie, ja, Richtlinie zur visuellen Qualität, ist ja auch so ein ewiges Branchenthema, dass wir da darüber diskutieren, dass an Fensterglas irgendwie kritische Anforderungen wie an Brillenglas gestellt werden. Das muss man natürlich anders handhaben, wenn man eine 30 Jahre alte Scheibe wieder verwendet, die bestimmt den einen oder anderen Kratzer dann noch hat.
Wenn man neue Technologien einführt, wenn man neue Prozesse einführt, dann ist bewährtes Mittel, ich mache erstmal ein Pilotprojekt. Gibt es da welche, die Sie sagen, das ist ein Weg? Ist da was vielleicht schon gelaufen? Kommt da was? Ist was aufgesetzt?
Die gibt es ja. Es gibt solche, ich würde mal sagen, Leuchtturmprojekte, ja, die dann auch in der Kommunikation verwendet werden. Sie haben vorhin schon die Fälle angesprochen, wo dann in Ausschreibungen explizit dann auch verlangt wird, wir sanieren jetzt dieses Gebäude und da soll das Glas wieder verwendet werden, was da drin ist. Das scheint mir im Moment auch der Weg zu sein, um da dran zu kommen. Wir begleiten zum Beispiel gerade hier, der Steffen Schäfer, der bei uns für Normung und Technik zuständig ist, macht das sehr intensiv. Ein Projekt, was hier bei uns um die Ecke in Siegburg stattfindet, wo ein Verwaltungsgebäude genau so saniert wird. Der entscheidende Punkt ist dann da eben, dass es schon in der Ausschreibung mit drinstehen muss und von vornherein verlangt werden muss und dann natürlich auch bezahlt werden muss. Also am Ende ist das unterm Strich teurer, als das neue Produkt zu verwenden, weil eben diese ganzen Verwertungsschritte, wie gerade skizziert, gemacht werden müssen. Das ist Arbeit. Das Glas muss sauber wiedergewonnen und sauber weiterverarbeitet und dann wieder eingesetzt werden.
Sagt Jochen Grönegrees, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Flachglas. Ich habe mit ihm gesprochen über das Recycling, über den Status quo des Recycling von Flachglas, das Wiederverwenden, aber auch den Reuse, wie man neudeutsch sagt, von Isolierglaseinheiten. Es ist noch ein weiter Weg, Herr Grönegrees. Als letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort. Gibt es denn Perspektiven, dass man diese Kapazitäten oder den Anteil an Recycling im Flachglas, dass man den ja binnen 10 Jahren um, sagen wir mal, 10 bis 50% erhöht?
Ich traue mich da wirklich keine Mengenprognose, Herr Dirks. Also klar ist, die Branche ist auf dem Weg. Alle haben das Problem erkannt. Die Float-Hersteller wollen, wie gesagt, mehr Scherben und ganz viele bis hin zum Ende der Verarbeitungskette sozusagen gehen dann in einzelnen Projekten diesen Weg. Aber ich habe leider nicht die sprichwörtliche Glaskugel, sondern nur flaches Glas, um da jetzt reinzugucken und zu sagen, wann wir diesen Weg zeitlich gegangen sein werden. Wir bemühen uns jedenfalls, ihn zu begleiten.
Haben Sie vielen, vielen Dank, Herr Grönegrees.
Danke Ihnen.
Ich fand es extrem interessant. Die Mühlen mahlen langsam und das hat auch alles seine Gründe. Wir werden sehen, wohin sich das alles noch entwickelt. Das war die 8. Folge des GFF Praxis Talks. Ich bin Holger Dirks. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
GFF Praxis Talk, der Podcast für Glas- und Fensterprofis.